Radio Prag Nachrichten.
Staatspräsident Klaus, Erhöhung der Mehrwertsteuer bremst die Wirtschaft. Ostrau ordnet Abriss eines Gebäudes von Roma-Siedlung an. Und ein amerikanischer Film über die Wende in Tschechien ist geplant. Präsident Klaus ist gegen die geplante Mehrwertsteuererhöhung im kommenden Jahr. Er sagte am Freitag der Presseagentur CTK, die Anhebung des unteren Mehrwertsteuersatzes auf 15 und des oberen auf 21% schade der Wirtschaft und bremse sie aus. Der Senat wird nächste Woche über das Gesetz entscheiden müssen. Das Abgeordnetenhaus hatte die Erhöhung im Rahmen eines Pakets zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen bereits beschlossen. Das Staatsoberhaupt ließ aber offen, ob er gegen das Gesetz sein Veto einlegen wird. Staatspräsident Václav Klaus erklärte am Freitag bei seiner traditionellen Wallfahrt auf die Schneekoppe, er heiße den Protest gegen das bevorstehende Festival der sexuellen Minderheiten Prague Pride willkommen. Es sei richtig, dass die Gegner sichtbar und laut auftreten. Es müssten sich auch Menschen mit anderer Meinung deutlich äußern dürfen, so Klaus gegenüber der Presseagentur CTK. Er selbst habe bereits im vergangenen Jahr deutlich seine negative Haltung zu einer stolzen Zurschaustellung der Homosexualität geäußert. Er habe daher dieses Jahr dazu nichts Neues zu sagen, erklärte der Staatsoberhaupt. Klaus nutzte im vergangenen Jahr den Ausdruck Homosexualismus. Der Veranstalter der Prague Pride, Czeslaw Walek, erklärte, die Organisatoren seien von den Protesten nicht überrascht. Man habe damit gerechnet. Das Bauamt der Stadt Ostrau hat den Abriss eines Gebäudes in einer hauptsächlich von Roma bewohnten Siedlung angeordnet. Vergangene Woche Freitag hatten die Bewohner der Siedlung einen Räumungsbefehl erhalten, weil die Wohnhäuser in einem baulich gefährlichen Zustand seien. Etwa 140 Personen weigern sich aber, der Aufforderung Folge zu leisten. Am Freitagmorgen erklärte dann das Bauamt, der Besitzer habe umgehend das Haus Nummer 19 abzureißen. Dabei handele es sich um jenen Bau, der sich im schlechtesten Zustand aller Häuser befinde und einzustürzen drohe. Die Angestellten der Kfz-Zulassungsstellen beklagen sich weiterhin über die neue Software. Das System funktioniere nun zwar, sei aber langsam. Außerdem fehlen weiterhin Daten, die im System abgespeichert wurden und nun per Hand nachgetragen werden müssen. Laut dem Verkehrsministerium sollen die Probleme bis Ende September aber abgestellt sein. Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Tim Robbins hat einen Vertrag über einen Film abgeschlossen, der Wenzelsplatz heißen soll. Die Handlung dreht sich um die Ereignisse im Jahr 1989, die zum Zusammenbruch des Kommunismus in der Tschechoslowakei geführt haben. Der Film wird in Prag gedreht, im Mittelpunkt stehen ein CIA-Agent und eine Agentin der Staatssicherheit STB. Der Streifen basiert auf einer Kurzgeschichte des US-Autors Arthur Phillips aus dem Jahr 2007. Die Dreharbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt und es muss mit Regen und Schauern gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Metern erreichen die Werte maximal 12 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute. Die Olympischen Spiele in London neigen sich ihrem Ende zu. Am Donnerstag konnte aber in Tschechien nochmals groß gejubelt werden. Die Speerwerferin Barbora Sputáková verteidigte ihren Titel von Peking und wurde erneut Olympiasiegerin. Um die Leichtathletik geht es auch im heutigen Sprachkurs, in dem Sie einige Vokabeln aus dem Sportbereich lernen können. Noch vorher starten wir aber eine neue Miniserie im Rahmen von Tagesecho. Sie ist dem 10. Jahrestag der Flut gewidmet, die die Tschechische Republik im August 2002 heimgesucht hat. Eine der am schlimmsten betroffenen Gemeinden war damals das mittelböhmische Dorf Saleslice. Eben ihm gilt der erste Beitrag der Serie. Und in der Sendereihe Spaziergang durch Prag berichten wir über eine der Prager Brücken, und zwar gleich die längste Brücke in der tschechischen Metropole. Die Rede ist von der Negrely-Eisenbahnbrücke, die die Stadtviertel Holešovice und Karlín verbindet. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bleiben Sie dran. Die Olympischen Spiele in London neigen sich ihrem Ende zu. In Tschechien aber wurde am Donnerstag nochmals groß gejubelt. Der Anlass war ein goldiger, denn Leichtathletin Barbora Spodáková konnte die riesigen Erwartungen ihrer Landsleute erfüllen. Im Speerwerfen der Frauen verteidigte die 31-Jährige ihren Titel von Peking und wurde erneut Olympiasiegerin. Wie von einer enormen Last befreit, feierte Spodáková die Goldmedaille noch lange nach dem Wettkampf mit ihren zahlreichen Fans im Olympiastadion. Lothar Martin fasst einige besondere Momente ihres erneuten Triumphs zusammen.
Barbora Spodáková eröffnete am späten Donnerstagabend das olympische Speerwurffinale und wollte es auch als Erstplatzierte beenden. Dazu legte sie mit ihrer Auftaktweite von 66,90 Meter einen guten Grundstein. Ihre heimliche Hoffnung nahm also früh Gestalt an.
Ich muss zugeben, dass mir Gedanken an das zweite Olympiagold schon während des Tages durch den Kopf schossen. Aber ich habe sie stets verdrängt, denn es ist nicht gut, wenn man etwas zuvor beschreit.
Spodáková weiß, wovon sie spricht. Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Daegu wurde sie nämlich von der Russin Maria Abakumova noch im fünften Versuch abgefangen. In London scheidet die Russin aber schon nach 3 Würfen aus. Und auch die anderen Kontrahentinnen finden auf die Vorgabe der Tschechin keine Antwort. Im 4. Durchgang macht die Sportsoldatin aus Jablonec nad Nisou vermutlich alles klar. Der Speer landet bei 69,55 Meter. Ein Superwurf, der für Spodáková wie eine Befreiung ist.
Ich stand gewaltig unter Druck, vor allem durch die Medien, aber auch von Leuten aus dem Umfeld, ja, aus dem ganzen Land. Ein fast unerträglicher Druck das ganze Jahr über. Und das Schlimme daran ist, man kann sich kaum in Ruhe auf die Spiele vorbereiten. Das ist ganz anders als vor 4 Jahren, als ich erstmals Olympiasiegerin wurde.
Barbora Spodáková hat dem Druck standgehalten und die Konkurrenz mit all ihren gültigen Versuchen klar in Schach gehalten. Eine Leistung, die auch ihr Trainer, der 3-fache Olympiasieger Jan Železný, zu Recht würdigte. Eine Superleistung, die 69,5 Meter. Sie hat mit einem Klassenunterschied gewonnen und damit allen gezeigt, dass sie die klare Nummer 1 ist. Ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte beträgt über 4 Meter. Das ist wirklich eine riesige Differenz. Mindestens genauso groß war dann auch die Freude, die die nunmehr 2-fache olympische Goldmedaillengewinnerin nach ihrem Sieg allen zeigte. Und sie teilte diese Freude mit vielen Freunden, Verwandten und Bekannten, die ihr im Stadion zujubelten.
Es war eine riesige, riesige Freude. Alle heulten vor Glück oder hatten feuchte Augen. Das ist das Höchste, was man von seinen lieben Nächsten bekommen kann.
In ihrem rauschenden Glücksgefühl hat Barbora Spodáková vor Journalisten dann auch verraten, was ihr letztlich die Kraft gegeben hat, die Mission Gold auch zu erfüllen.
In meinem Kopf bin ich die tschechischen Städte durchgegangen, eine nach der anderen. Ich habe mich gefragt, wie viele Leute werden mir die Daumen drücken? Ich habe mir all die Kneipen vorgestellt, in denen die Leute beim Wettkampf vor dem Fernseher sitzen, um mitzufiebern. Ich habe mir gesagt, eine solche Euphorie bringt wohl niemand anderes zustande und das war für mich ein großes Plus.
Barbora Spodáková, die stets freundliche Athletin, die auf Punk und schnelle Motorräder steht, hat die Hoffnungen der Nation erfüllt. Und wer weiß, vielleicht kommt schon am Samstag noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Denn auch im Speerwerfen der Männer hat Tschechien mit Vítězslav Veselý ein ganz heißes Eisen im Feuer.
Lothar Martin hat berichtet. Aus London kehren wir nun wieder nach Tschechien zurück, allerdings nicht in die Gegenwart, sondern wir versetzen uns in die Zeit vor 10 Jahren. Im August 2002 regnete es in Tschechien tagelang in Strömen. Langsam stieg die Gefahr einer Überschwemmung, doch was dann kam, hatte keiner erwartet. Gemeinden wurden fast vollständig zerstört und selbst in Prag standen einige Stadtteile unter Wasser. 17 Menschen starben direkt oder indirekt durch die Flut. An das Jahrhunderthochwasser vor 10 Jahren wird in den nächsten Tagen vielerorts in Tschechien gedacht. Betroffen war vor allem der böhmische Landesteil. Wir werden in unserem Tagesecho in den nächsten Tagen eine lockere Serie von Beiträgen zu dem Thema senden. Heute beginnen wir mit der 400-Seelen-Gemeinde Saleslice, 25 Kilometer nördlich von Prag. Sie wurde damals zu einem Symbol der Flut. Mehr von Till Janzer.
Es war der Tag danach, als weiter Menschen und Tiere gerettet werden mussten. Das tschechische Fernsehen zeigte, wie die Häuser bis zum Dach im Wasser standen. Verzweiflung bei vielen Bewohnern. Ein Mann berichtete unter Tränen, dass sein ganzes Haus eingestürzt sei. Saleslice liegt nur 1 Kilometer von der Moldau entfernt und 3 Kilometer von der Elbe. Beide Flüsse traten damals über die Ufer, das Wasser stieg langsam immer höher. Damals wie heute hieß der Bürgermeister Jiří Čížek. Der Parteilose erinnert sich sehr genau an die Ereignisse von vor 10 Jahren. Einer der schlimmsten Momente sei gewesen, als er die Schäden aufnahm.
Der Himmel war blau, ohne Wolken. Es war schön und selbst die Vögel sangen. Wenn man die Augen schloss, kam man sich wie im Paradies vor. Machte man sie auf, war man in der Hölle. Links und rechts nur eingestürzte Häuser. Einfach grauenhaft.
Saleslice war umgerechnet auf die Einwohnerzahl eine der am meisten geschädigten Gemeinden im Land. Dies ging durch die Medien und machte das Dorf zu einem Symbol des Unglücks neben dem südwestböhmischen Metli.
121 Gebäude wurden komplett zerstört. Das waren 2/3 des Dorfes. Irgendein Beamter erklärte, es habe keinen Sinn, das Dorf zu erneuern. Billiger wäre, wir bezögen einfach alle zusammen einen Plattenbau. Das wollte natürlich keiner von uns hören. Wir haben uns aufgebäumt und angefangen zu bauen.
Dabei half, dass die Medienberichte eine Spendenaktion ins Rollen brachten. Wie viel Geld damals zusammenkam, weiß Čížek heute nicht mehr so genau. Es dürfte wohl eine 2-stellige Millionensumme in Kronen gewesen sein, glaubt der Bürgermeister. Die ersten 9 Häuser jedenfalls standen bereits im Oktober 2002, nur 2 Monate nach der Flut. Letztlich gelang der Neuaufbau. Nur eine Familie sei weggezogen, sagt Čížek, aber viele neue hinzugekommen. Heute hat der Ort über 80 Einwohner mehr als damals. Doch vor einem erneuten Hochwasser ist die Gemeinde bis heute noch nicht geschützt. Schon längst hätte ein 1700 Meter langer Damm gebaut werden sollen. Doch Streitigkeiten um Grundstücke und schwierige Genehmigungsverfahren haben alles verzögert. Derzeit läuft erst die öffentliche Ausschreibung zum Bau. Bürgermeister Čížek.
Wir müssen hoffen, dass keine der an der Ausschreibung beteiligten Firmen Einwände hat. Wenn das gut geht, werden wir im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen. Die sollen bis September kommenden Jahres dauern und dann werden auch wir vor einem Hochwasser wie 2002 geschützt sein.
Elf Jahre hätte es dann gedauert, um Saleslice sicher zu machen gegen die Fluten von Moldau und Elbe.
Soweit der Beitrag von Till Janzer und soweit auch das heutige Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit unserem Sprachkurs. Die Olympischen Spiele in London sind in der 2. Hälfte angelangt und in dieser dominiert die Leichtathletik, die als Herzstück bei Olympia gilt. Hier nun ein paar tschechische Vokabeln aus dieser Sportart. Mit mir im Studio liest Lothar Martin.
Für die Leichtathletik,
Lehká atletika,
steht auch das Motto schneller, höher, stärker.
Rychlej, výše, silněj.
Bei ihren Disziplinen geht es darum, beim Laufen,
běhání,
Springen,
skákání
und Werfen,
házení,
die beste Leistung,
nejlepší výkon,
zu erzielen. Bei den Laufdisziplinen wird die Streckenlänge der Bahnwettbewerbe in Metern und die der Straßenwettbewerbe in Kilometern angegeben. So gibt es den Sprint,
Sprint
oder
Běh na krátké vzdálenosti,
Mittelstrecken,
Běh na střední tratě
und Langstrecken,
Běh na dlouhé tratě.
Bei der Längenangabe wird im Tschechischen die Präposition auf gebraucht, wie etwa ein 400-Meter-Lauf.
Běh na 400 metrů.
Ein Hürdenlauf ist ein
překážkový běh.
Nur in einer Disziplin zeigt sich die Leichtathletik als Mannschaftssport, und zwar beim Staffellauf.
Štafetový běh.
Außerdem wird auch im Gehen
chůze
gekämpft. Beim Sprung
skok
springt man zum einen horizontal, dies ist beim Weitsprung
skok do dálky
und dem Dreisprung
trojskok
der Fall. Oder man springt vertikal, wie beim Hochsprung
skok do výšky
und beim Stabhochsprung
skok o tyči.
Auch im dritten Bereich der Leichtathletik geht es um die Länge, nämlich darum, wie weit man ein Wurfgerät hinausschleudern kann. Man unterscheidet den Diskuswurf,
hot diskem,
Speerwurf,
hot oštěpem,
Hammerwurf,
hot kladivem
und das Kugelstoßen,
vrch koulí.
Außerdem werden mehrere Disziplinen zu einem Mehrkampf zusammengefügt. Er ist die Königsdisziplin der Leichtathletik. Man spricht dabei vom Siebenkampf,
Sedmiboj,
bei den Frauen und vom Zehnkampf,
Desetiboj,
bei den Männern. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Das war's im heutigen Sprachkurs. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es nun weiter mit unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag. Sie war die erste Eisenbahnbrücke über die Moldau und die zweitälteste erhaltene Moldaubrücke in Prag. Älter ist nur noch die Karlsbrücke. Mit 1110 Metern ist sie die längste Brücke in der tschechischen Hauptstadt. Die Rede ist von der Negrely-Brücke oder, wie sie die Prager nennen, dem Negrely oder auch Karlin-Viadukt. Der erste Zug fuhr am 1. Juni 1850 über die Brücke. Mehr erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Spaziergang durch Prag von Martina Schneiberkova. Wir haben den Beitrag am 17.07.2010 zum ersten Mal gesendet.
Spaziergang durch Prag.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es nicht so leicht, die Moldau zu überqueren wie heute. So gab es zum Beispiel in Prag nur zwei Brücken über den Fluss. Neben der Karlsbrücke wurde im November 1841 die Franzensbrücke eröffnet, benannt nach Franz I. Die Hängebrücke wurde Ende des Jahrhunderts durch die Brücke der Legionen ersetzt. Erst 1842 wurde über den Bau der ersten Eisenbahnbrücke entschieden. Die Nordbahn aus Dresden nach Prag sollte damit nach Süden verlängert werden. Der zuständige Vertrag zwischen Österreich und Sachsen wurde 1842 unterzeichnet. Kanzler Metternich soll dies mit Worten kommentiert haben, dass die neue Errungenschaft, also die Verlängerung der Bahnlinie, vor allem allen Gaunern und Revolutionären nutzen würde, um ihre Tätigkeit in entfernte Ecken Europas zu exportieren. Mit dem Bau der Eisenbahnbrücke sollte eigentlich der Ingenieur Jan Perner beauftragt werden. Er hatte bereits die Arbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Olmütz und Prag geleitet. Doch Perner starb 1845. Er erlag seinen Verletzungen, die er bei der Fahrt durch den Tunnel bei Chozeň erlitten hatte. An seiner Stadt wurde der Ingenieur Alois Negrely aus Südtirol mit dem Bau beauftragt. Negrely hatte zuvor Bahnstrecken in den österreichischen und bayerischen Alpen gebaut. Berühmt geworden ist er durch die Pläne für den Suezkanal. Der Bau des Viadukts begann 1846. Die Arbeiten führten die Firmen der Gebrüder Klein und von Wojciech Lana durch. Kostenpunkt 1,5 Millionen Gulden. Zu dieser Zeit war es der größte Eisenbahnbau in Europa. Bis zu 3000 Arbeiter wurden eingesetzt. Aus Baumaterial wurde Granit aus dem Schwarzenbergischen Steinbruch benutzt, der später im Stausee Orlik verschwand. Der Granit wurde auf Schiffen auf der Moldau zur Baustelle transportiert und dort dann bearbeitet. Die Bögen des Viadukts wurden mit Sandstein verkleidet. 8 der insgesamt 87 Bögen standen direkt in der Moldau. Als der Bau beendet wurde, sorgte der Viadukt für Aufsehen. Er erinnerte an seine großartigen Vorgänge im antiken Rom. Wegen der strategischen Bedeutung der Brücke wurde ein Sicherheitselement eingebaut, erzählte Eisenbahnhistoriker Pavel Schreier.
Die Bedingung der Militärbehörden für die Bewilligung des Bauplans bestand darin, dass die Brücke im heutigen Stadtteil Bubny 2 Minenkammern haben musste. In jeder davon konnte etwa 130 Kilo Sprengstoff gelagert werden. Dies war für den Fall, dass ein Feind die Brücke hätte nutzen wollen. Zum Glück hat sich daran niemand während des österreichisch-preußischen Krieges im Jahr 1866 erinnert. Es kann sein, dass die Neckrelli-Brücke dann heute längst verschwunden wäre.
Dennoch war die Brücke mehrfach gefährdet und dies nicht nur während der Kriege. Im 20. Jahrhundert wurden einige der Bögen eingemauert und in Lagerräume verwandelt. In den 1950er Jahren sollte die Brücke sogar einer Allee des kommunistischen Aufbaus weichen. In den 70er Jahren gab es Überlegungen, die Ziellinie der Metro zu nutzen. Heutzutage fahren täglich rund 160 Züge über die Negrelli-Brücke und ihre Ära geht noch nicht zu Ende, auch wenn es inzwischen eine neue Eisenbahnverbindung Richtung Dresden gibt, sagt Tomáš Drvota von der staatlichen Schienennetzverwaltung.
Wir bereiten eine Renovierung des Neckrelli-Viadukts vor, die mit dem Umbau der Bahnstrecke Prag-Kladno zusammenhängt. Nach der Modernisierung des Bahnabschnitts Prag-Kladno rechnen wir damit, dass auf der Strecke etwa 12 Paare von Zügen innerhalb einer Stunde fahren werden.
Wenn man den heutigen Viadukt und seine Umgebung mit den historischen Abbildungen vergleicht, sieht man zwei bedeutende Unterschiede. Vor 160 Jahren führte er durch eine fast freie, unbebaute Landschaft. Heutzutage befindet sich die Brücke inmitten der Stadt. Zudem sind fast alle freie Bögen verschwunden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts fingen verschiedene Gewerbetreibende an, die Grundstücke unter den einzelnen Brückenbögen zu nutzen. Sie richteten dort ihre kleinen Läden oder Werkstätten ein. Die 6 bis 11 Meter langen Brückenbögen sind auch heutzutage noch zum Teil verbaut. In einem der Bögen bei der Ausfahrt aus dem Busbahnhof Florenz befindet sich sogar eine Kneipe, die Bierstube bei Fanda. Ansonsten wurden Lager und Garagen in die Bögen gebaut. Eisenbahnhistoriker Pavel Schreier kritisiert dies.
Die Mieter sollen es mir nicht übel nehmen, aber eine Art Trödelladen oder ein Depot einer Speditionsfirma haben einem nationalen technischen Baudenkmal nichts zu suchen.
Ob die meist verunstalteten, zugemauerten Bögen irgendwann einmal auch instand gesetzt werden, bleibt abzuwarten. Denn mit den Grundstücken, die sich unterhalb der Brücke befinden, ist es gar nicht so einfach, sagt Jan Skalický von den tschechischen Bahnen.
Die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke sind bislang nicht vollständig geklärt. Nur ein Teil der Grundstücke gehört den tschechischen Bahnen. Einen Teil besitzt wiederum die Hauptstadt Prag und ein weiterer Teil, sowie das Flussbett der Moldau, gehört sogar dem Staat.
Vor der bevorstehenden Renovierung der Negrelli-Brücke werden Skalický zufolge die einzelnen Mietverträge überprüft. Es kann sein, dass die Bögen wieder in ihre ursprüngliche Form zurückversetzt werden. Die Brücke führt auch über die Insel Štvanice. In den 70er Jahren waren die Tribünen des dortigen Tennisstadions bedeutend niedriger als heutzutage. Die vorbeifahrenden Passagiere konnten somit zum Beispiel das tschechische Davis Cup Team direkt aus dem Zug heraus anfeuern. Zeitzeugen erinnern sich an die Worte, die der damals bekannte spanische Tennisspieler Manuel Orantes auf dem Center Court in Schweinice verlauten ließ. Er habe schon an den verschiedensten Orten gespielt, aber noch nie auf einem Bahnhof.
Martina Schneiberkova hat sie auf die Prager Negrelli-Brücke geführt. Und damit ist die deutschsprachige Sendung von Radio Prag am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.